Sondersendung. Wir sind der Freddy vom Chaos Computer Club Köln.
Der Freddy am Mikrofon.
Wieder der Freddy hier zu. Der Freddy.
Ihr hört Radio Free FM und hier ist Def Radio, das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ich bin Matto und mit mir im Studio ist Domme.
Hi.
Und wir haben schon vor ein paar Wochen eine Sendung zusammen gemacht zu sicheren Messengern. Und da hat sich ein bisschen was getan, beziehungsweise da gibt es eigentlich immer noch viel drüber zu sprechen. Und deshalb haben wir gesagt, wir treffen uns heute hier nochmal und machen da so ein kleines Follow-up. Also mittlerweile ist tatsächlich einiges passiert. Ich habe gestern mal drauf geschaut. Ich dachte, das wäre irgendwie erst vor 4 Wochen oder so gewesen, aber das ist schon 2 Monate her, dass wir uns hier
okay.
getroffen haben. Waren schon 3 Sendungen dazwischen. Oder 4, 3 Sendungen waren schon dazwischen. Ja, aber seitdem ist tatsächlich einiges passiert, insbesondere letzte Woche. Und eigentlich können wir damit dann schon direkt anfangen.
Genau, also ich vermute mal, jeder, der WhatsApp nutzt, hat beim neuesten Start der Anwendung gemerkt, dass eine sehr penetrante Abfrage kommt, dass WhatsApp neue Nutzungsbedingungen hat, die man doch bitte akzeptieren möchte, die aber ja, die nicht ganz so überraschenden Änderungen mitbringt, die wir schon lange erwartet haben.
Und zwar möchte WhatsApp jetzt die Metadaten, also die Kundendaten, nicht die Nachrichteninhalte, aber im Prinzip alles andere mit Facebook teilen. Und man kann dem am Anfang wohl noch widersprechen.
Genau,
also so wie sich das liest, wird diese Widerspruchsfunktion auch irgendwann abgeschaltet?
Okay, also ich habe es eher so gelesen, dass die Widerspruchsfunktion dafür da ist, dass die Daten genutzt werden, um mein Facebook-Erlebnis zu verbessern. Also in den neuen Nutzungsbedingungen steht zum Beispiel drin, dass die Daten dann genutzt werden, um die Freundesanfragen oder die Freundesvorschläge auf Facebook zu verbessern. Also dass ich noch mehr Leute sehe, die ich vermeintlich kenne. Und auch irgendwie die Werbung, die mir geschaltet wird, noch persönlicher wird. Und dem kann ich widersprechen. Allerdings werden dennoch meine Daten an Facebook und, also nicht nur an Facebook, sondern an alle Facebook-Unternehmen weitergeteilt. Also dem kann ich tatsächlich nicht widersprechen.
Also mir ist auch aufgefallen, in einigen meiner Gruppenchats, ich habe so irgendwie ja, verschiedene Peergroups hier und in einigen von denen tauchte dann irgendwann die gleiche Nachricht auf von verschiedensten Leuten, also die hatten miteinander nicht viel zu tun. Ist aber interessant irgendwie, vielleicht kann mal eine raussuchen. Da ging es nämlich genau um diese AGB-Änderung und ich habe dann immer die gleiche Antwort geschrieben. Das war leider der falsche. Hier, da stand das auf jeden Fall drin. So, fängt an mit Teilen, Teilen, Teilen. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute diese Nachricht bekommen haben. Mit Teilen, Teilen, Teilen. Wie einige von euch mitbekommen haben, hat Facebook WhatsApp gekauft. Okay, das ist schon eine Weile her. geht bitte in WhatsApp auf Einstellungen und dann auf Account. Ihr müsst nach unten scrollen und dort steht, dass in Zukunft eure privaten Daten auf Facebook geteilt werden und für Werbung genutzt werden. Um euch davor zu schützen, müsst ihr es deaktivieren. WhatsApp hat es nämlich automatisch aktiviert und ihr habt nur 30 Tage Zeit, es zu entfernen. Danach ist es nicht mehr möglich. Dieser Text hat einige Probleme. Weil, also ich würde dem zustimmen, dass man das deaktivieren sollte, wenn man es benutzt. Aber man hat eben diese weiteren Schwierigkeiten. Wenn man sich jetzt anschaut, was WhatsApp da schreibt, da steht nämlich schon in dieser FAQ von WhatsApp zu dieser Funktion steht, dass WhatsApp trotzdem alle Daten mit Facebook teilt, beziehungsweise mit der Facebook-Gruppe von Firmen, oder wie stand das da drin?
Ja, also quasi
Facebook-Familie von Firmen.
Das ist eine Auflistung von 6, 7 Firmen.
Das Ganze teilt, die Daten teilt und das Einzige, wofür es halt nicht benutzt wird, ist für Freundesvorschläge und für noch bessere personalisierte Werbung. Für alles andere aber schon.
Was auch nicht genau spezifiziert ist, was genau dann
also für andere Dienste, für Verbesserung der Infrastruktur und weitere Zwecke. Ich glaube, irgendwie so ähnlich ist es angegeben. Und deshalb bringt das nicht viel. Vielleicht wäre es trotzdem eine Idee zu machen. Und ich muss sagen, das ist ein kluger Schachzug von Facebook, jetzt zu sagen, also sie haben ja jetzt im April die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gepusht, ins Laufen gebracht, sodass Nachrichten, die ihr an Kontakte schreibt, nicht mehr von WhatsApp selber gelesen werden können und auch nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Also wirklich nur der Sender und der Empfänger können die Nachricht lesen, die ihr schreibt oder die ihr bekommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, wie wir auch ausführlichst in der letzten Sendung besprochen haben und zum Beispiel auch im Chaos-Seminar zum Thema. Und das jetzt, also dadurch haben sie, ich glaube, sie haben gut ihre Marktposition gefestigt.
Auf jeden Fall.
Also viele Bekannte haben allein erst nach dieser Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beschlossen, WhatsApp zu benutzen oder wieder zu benutzen. Und jetzt machen sie den klugen Schachzug, jetzt haben sie so viel positive Publicity. Jetzt können sie ja mal noch diesen vermeintlich kleinen Schritt gehen und hier so ein bisschen so eine kleine Anpassung der Nutzungsbedingungen vornehmen. Wenn man aber genau hinschaut, dann ist es überhaupt keine kleine Anpassung, weil bisher hat so gesehen WhatsApp, Facebook nichts gebracht.
Was ich ein bisschen spannend finde, das ist die erste Anpassung der Nutzungsbedingungen seit, ich glaube, 2 Jahren. Und zwischendrin hat WhatsApp ja wirklich viel geändert. Also es kam die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dazu. Auch die WhatsApp-Telefonanrufe, also diese Telefoniefunktion. Und eigentlich müsste man mal vergleichen, was denn vorher in den Nutzungsbedingungen drin stand, ob das WhatsApp nicht tatsächlich auch vorher schon hätte übermitteln können an Facebook.
Ja.
Das haben wir jetzt im Vorhinein nicht geschaut eigentlich.
Das stimmt. Ich glaube, das wäre aber bekannt geworden, vermute ich.
Ich weiß nicht. Also was auch ganz spannend ist, ist diese Kettennachricht, die du gerade erzählt hast, die habe ich noch nicht bekommen, aber ich habe es über anderem Weg, habe ich das mitbekommen. So einige größere YouTube-Größen, sage ich jetzt mal, also wo ich es mitbekommen habe, war von LeFloid, einer der größten deutschen YouTuber, hat ein Video gemacht, wo er WhatsApp und Facebook da ein bisschen anprangert und auch dazu aufruft, diese Option zu deaktivieren.
Also das hat schon, was halt alleine nicht viel bringt. Also das ist einfach das Problem. Ja, alle sagen jetzt so, ja gut, man muss das deaktivieren und dann dadurch fühlen sich viele Leute wieder sicher. Ist aber halt einfach nicht der Fall.
Das
ist ein Trugschluss, ja. Genau, weil es einfach ganz, ganz kleine Auswirkungen hat. Es wird trotzdem geteilt. Und wenn es jetzt stimmt, dass es nach 30 Tagen wieder, dass man es dann nicht mehr deaktiviert, das kann ich mir aber nicht vorstellen eigentlich. Wahrscheinlich wird man nicht mehr automatisch gefragt, sondern muss halt extra in den Account-Einstellungen danach suchen oder so.
Also ich fahre da gerade ein bisschen anderen Ansatz. Also ich habe die neuen Nutzungsbedingungen noch nicht akzeptiert beim Starten von WhatsApp, sondern drücke das immer weg und sage, ja, frag mich später. Und ich bin mal gespannt, was dann im September, wenn diese Übergangszeit abläuft, was dann passiert, ob ich dann tatsächlich WhatsApp nicht mehr nutzen kann. Oder ob das ein bisschen so ist wie damals, wo WhatsApp rein theoretisch noch was gekostet hat. Dass das halt dann einfach weiter nutzbar ist und...
Das ist die Frage, was es dann tut.
Ja, eigentlich automatisch akzeptieren dürfen sie nicht. Ich meine, sie können mich aus dem Dienst aussperren.
Ja.
Das wird auf jeden Fall spannend.
Da bin ich gespannt auf dein Update. Wann ist es soweit?
Ich weiß gar nicht, müsste ich WhatsApp kurz neu starten, damit ich wieder die Meldung bekomme. Sekunde.
Funktioniert es ansonsten normal, dass du irgendwie normale Notifications bekommst?
Ja, es funktioniert alles ganz normal. Okay, jetzt bekomme ich auch diese Meldung gerade nicht. Vielleicht hilft mir da Google.
Ja, worauf ich auch noch schauen wollte, solange du da suchst, diese Firma, diese Gruppe von Firmen, mit denen die Daten geteilt werden, wir hatten da ja vor der Sendung einen kleinen Blick drauf geworfen. Und die ist eigentlich auch ganz interessant.
Also die Liste gerade da, sonst...
Ich suche die mal kurz. Und... Und du suchst...
Die Liste habe ich schon offen. Also dazu gehört mal Facebook Payments. Das ist wohl... Stimmt, die habe ich mir gar nicht genau angeschaut, aber ich vermute einfach, das ist irgendwie so eine Art PayPal von Facebook, oder?
Möglicherweise, ja.
Also... Könnte ich nichts genau zu sagen. Atlas, was so eine der Facebook Advertisement-Firmen ist.
Ja, also genau, so ein wie heißen die denn? Diese Werbenetzwerke heißen die ja nicht, oder? Also die dafür, wenn für diejenigen, die da nicht so drin sind, wenn man auf Webseiten Werbung angezeigt bekommt, unter anderem auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen Webseiten, dann passiert da einiges. Also zum einen wird da Werbung angezeigt und die kommt nicht von der Webseite, die man sich anschaut, sondern die kommt über solche Werbenetzwerke. Also diese Webseite, die gibt praktisch Platz auf ihrer Seite frei und macht dann einen Vertrag mit so einem Werbenetzwerk und sagt hier, ich verkaufe euch diesen Platz oder vermiete euch diesen Platz und ihr dürft da Werbung draufschalten. Und dann schalten die da Werbung drauf dynamisch.
Ich glaube, am bekanntesten an der Stelle wäre dann Google AdSense, hat man vielleicht schon gehört.
Und die machen dann noch viel, viel mehr. Die tracken dann auch gleich noch die Nutzer. Also die schauen dann, welche Leute sind da drauf. Und das geht auch, wenn man nirgends eingeloggt ist, über irgendwie Browser-Fingerprints und Cookies und was. Da gibt es unglaubliche Mengen. Da ist übrigens die Chaos-Radio-Sendung zur Netzwerbewirtschaft sehr zu empfehlen. Also Chaos-Radio, ich weiß gerade die Website nicht auswendig, aber kann man suchen. Und ja, dafür ist so ein Werbenetzwerk zuständig. Also die schalten diese Werbung und versuchen die dann gleich noch zu personalisieren, also möglichst Zielgruppen anzusprechen, Leute zu tracken, damit sie auch wissen, wer interessiert sich für was und welche Werbung könnte man dem anzeigen. Und das ist dann eben so ein Werbenetzwerk.
No, also was wir sonst an Firmen, die zu Facebook haben, dazugehören, wäre Instagram. Ich meine, das ist nicht sehr überraschend, das weiß man. Der nächste ist eine sehr lustige Firma, Onavo. Das ist eine Android-App, welche die Android-Security wohl verbessern soll und unter anderem dafür sorgen soll, dass manche Apps nicht die mobile Datenverbindung nutzen darf oder nur eben WLAN oder auch überhaupt nicht übers WLAN darf. Und erreichen tun sie es, indem sie läuft quasi, meldet sich beim Android-Betriebssystem als VPN-Dienst an. VPN wäre ein Virtual Private Network. Und das bedeutet quasi, dass einfach der komplette Internet-Traffic, den man auf seinem Handy generiert, einmal erstmal durch diese App durchgeht. Was die App jetzt damit macht, ist jetzt natürlich eine andere Frage, aber
aber im Prinzip geht, also das, was man von VPN verwendet, ist ja eigentlich, dass Leute nicht sehen, was ich mache. Wenn jetzt aber jemand den Endpunkt kontrolliert, wo das alles durchgeht, und in diesem Fall ist das dann Facebook, beziehungsweise eine Firma, die zu Facebook gehört, und Facebook lebt vom Datensammeln. Das ist einfach, das ist einfach klar. Also ihre Einnahme ist, Daten zu sammeln und die zu vermarkten.
Also ich vermute tatsächlich nicht, dass die App wirklich allen Traffic, den man generiert, an Facebook leitet, weil dann würde die App ja überhaupt keinen Effekt bringen, weil das Ziel ist es ja, die Nutzung der mobilen Datenverbindung.
Ich denke, es wird sowas Ähnliches sein wie Google Mail, dass sie halt nach Stichworten suchen, versuchen irgendwie.
Aber halt auf dem Gerät
Pattern auf dem Gerät, ja, das könnte auch sein. Also
stark, ich vermute,
wenn es VPN ist, dann können sie es auch im Endpunkt machen.
Genau, also ich habe auch so eine App installiert, nur nicht von Facebook offensichtlicherweise, wo einfach der Gedanke ist, dass man versucht irgendwie, man hat eine Anwendung, die immer sehr, sehr viel Internet viel von der Internetbandbreite verbraucht und man möchte jetzt nicht, dass die über die mobile Datenverbindung geht, dass irgendwie mein Volumen nach 2 Tagen aufgebraucht ist, dann wird das quasi bereits geblockt. Das ist so mehr wie eine Firewall. Aber wird halt diese VPN-Schnittstelle vom Android-Betriebssystem genutzt, um sich da eben einzuklinken. Aber letztendlich hätten sie trotzdem die Möglichkeit, irgendwie auf dem Gerät bereits die Daten schon irgendwie zu durchsuchen, was natürlich noch praktisch ist, weil dann müsste für Facebook dafür ja nicht mal hier irgendwelche Rechenkapazität aufwenden, weil machen ja schon die Geräte und werden dann in aggregierter, vorberechneter Form schon an Facebook geschickt.
Müsste mal ausrechnen, wie viel Umweltverschmutzung dadurch produziert wird, durch die Energieverschwendung von genau solchen Sachen.
Gut, was haben wir da noch so an Facebook-Firmen?
Parse, von dem wir lange nicht rausgefunden haben, wozu es überhaupt da ist.
Ja.
Ist wohl so ein API-Server, der halt irgendwie ja, so Funktionalität zur Verfügung stellt für Web-Apps oder irgendwie sowas.
Also wenn ich jetzt irgendwie eine App programmieren möchte, die irgendwelche Internetdienste auch hat, also dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich programmiere ein Spiel und möchte, dass sich der Highscore irgendwie im Internet gemerkt wird, dann müsste ich ja selber einen Server betreiben und so wie ich Parse verstanden habe, bieten die dann einem die Möglichkeit, dass ich es alles bei denen speichere und die sich um alles kümmern. Also ich kann halt meine Daten bei Facebook lagern und die kümmern sich dann darum, dass die Daten sicher bleiben und so.
Mhm. Was ist Moves?
Moves ist so der total überraschende Vertreter. Es ist einfach so ein Fitness-Tracker, also auf gut Deutsch eine App von Facebook, die zu jedem Zeitpunkt meine GPS-Daten und sonstige Gesundheitsdaten erhebt und halt mal analysiert und so. Ist ja ganz schön nett von Facebook, dass sie es machen. Oculus haben wir noch.
Das aber ist, wenn du Moves drauf hast, dann kannst du auch deine Telefonnummer weitergeben, weil dann wissen die das sowieso schon.
Ja. Also ich vermute, dass bei jeder App, die von Facebook kommt, meine Telefonnummer an Facebook übermittelt wird.
Oculus sind die Hersteller der Virtual Reality Brillen.
No.
Wusste ich nicht, dass sie zu Facebook gehören.
Also das gab es eigentlich damals ganz große Schlagzeilen in der VR-Community, wo recht viele Leute enttäuscht waren, dass sich Oculus dann von Facebook hat kaufen lassen für mehrere Milliarden, glaub sogar. Ist aber schon länger her schon.
Ja, von den Daten her macht es jetzt wahrscheinlich nicht so den Riesenunterschied.
Ich glaube, das war wirklich so eine Image-Sache.
Ja.
Dann LiveRail, das habe ich vorhin nachgeguckt, aber wieder vergessen. Ach, das ist nochmal so eine Advertisement-Sache, glaube ich. Ja.
So ein so ein Targeted Advertising,
ja.
Spezialisiert darauf, ja, maßgeschneiderte Werbung zu posten. Dann WhatsApp natürlich und Masquerade.
Stimmt, das habe ich vorhin nicht weiter gelesen.
Das scheint direkt Facebook.
Das ist,
also die Privacy Policy ist direkt auf Facebook, es hat jetzt mal keine, aber es hat doch...
Das sieht Live-Filters
for Selfies. Okay, also so eine Filter-App, wo man...
Ah ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie diese Snapchat-Filter, wo ich live irgendwie mein Gesicht verändern kann und das dann noch von Facebook.
Ja, also an diese ganze Gruppe von Firmen wird die Telefonnummer und ich vermute weitere Benutzerdaten oder was steht denn da genau
drin? Ich meine das Adressbuch auch.
Das Adressbuch auch?
Ja, ich meine, das übertragen wir sowieso ständig an WhatsApp. Also wird das wahrscheinlich auch mit dabei sein. Das ist ziemlich witzig. Auf der Webseite ist noch ein Screenshot von vor 3 Jahren, wie die WhatsApp-App aussieht.
Okay. Ja, das mit dem Adressbuch, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Hast du gerade die Liste, was du
übertragen? Ich suche gerade. Also die Nachrichten, Fotos, Account-Informationen werden nicht übermittelt.
Okay. Aber Telefonnummer ist ein Account-Information.
Ja, das ist eigentlich interessant. Ja, ich glaube, das muss ich noch mal kurz nachlesen.
Was wollte ich jetzt dazu sagen? Ach so, genau, das Adressbuch. Das ist ja schon so eine interessante Sache. Das heißt, selbst wenn ihr kein WhatsApp benutzt, kein Facebook benutzt, weil wir alle, weil wir da besonders ja, sensibel sind und uns dieser Firma nicht anvertrauen wollen, selbst dann bekommen die mit hoher Wahrscheinlichkeit eure Daten, weil eben Leute, die ihr kennt, WhatsApp benutzen und dadurch oder Facebook benutzen und dadurch eure Daten sowieso bei Facebook landen. Ja.
Genau. Hier steht jetzt. Hier steht drin, wird diese Information trotzdem erhalten und für andere Zwecke, wie Verbesserung von Infrastruktur und Zustellsystemen, das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Aber steht gar nicht drin, was tatsächlich geteilt wird. Meine WhatsApp-Account-Informationen mit Facebook teilen.
Okay, also das ist im Prinzip theoretisch alles, WhatsApp-Account-Information ist theoretisch alles, was sie von euch haben. Mit Ausnahme der Nachrichteninhalte, weil die können sie zwar teilen, aber auf die können sie nicht zugreifen. Ja. Davon gehen wir eigentlich aus. Wäre jetzt zwar theoretisch möglich, dass sie es trotzdem können, dass eine Hintertür existiert, ist nicht undenkbar, halte ich jetzt aber für unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt.
Also ich glaube, wenn sie das eingebaut hätten und das rauskommen würde, wäre der Image-Schaden so groß, dass sie das nicht machen würden.
Ja, ja, ich habe jetzt hier noch ein paar weitergeschaut, was denn andere Medien so zu der Sache schreiben, und ich bin da echt enttäuscht, weil hier irgendwie ein Artikel hat die Überschrift: So verhindern sie die Datenweitergabe von WhatsApp an Facebook. Wir haben jetzt länglichst darüber diskutiert, dass das komplett falsch ist, weil die Daten trotzdem weitergegeben werden. Sie werden halt nur nicht für diesen einen Zweck benutzt, aber trotzdem für andere Zwecke.
So. Ja, das stimmt.
Hier geht es um diese 30-Tage-Frist. Also, ja, ich bin ein bisschen unzufrieden damit, wie die Medien das darstellen. Und dass es auch so ein bisschen zu sehr untergeht. Also wer das ganz gut darstellt, sind die altbekannten heise.de, okay. Netzpolitik.org.
Das finde ich aber interessant, also in WhatsApp selber, in der App, steht folgender Satz drin: Meine WhatsApp-Account-Informationen mit Facebook teilen, um meine Erlebnisse mit Werbung und Produkten auf Facebook zu verbessern. Unabhängig von dieser Einstellung werden deine Chats und Telefonnummer nicht auf Facebook geteilt.
Das ist also nicht auf Facebook geteilt. Das heißt, die werden nicht für andere Nutzer öffentlich,
aber das heißt,
wohl
das wird trotzdem
aber für die Firma.
Ja. Das ist schön formuliert, muss man sagen.
Ja, also
Lob an die Marketingabteilung von WhatsApp und Facebook.
Da sieht man genau, was alles falsch ist an dieser Firma. Ja, also wenn da eine sinnvolle Zusammenfassung von interessiert, dem würde ich den Artikel oder die Artikel dazu von netzpolitik.org empfehlen. Da gab es mehrere diese Woche und auch letzte Woche, glaube ich, schon. Das glaube ich schon ein bisschen. Wann war denn das mit dem? Na, egal.
Ja.
Ich glaube knapp 2 Wochen oder sowas dürfte das sein. Und mal schauen, was seither auf netzpolitik.org dazu kam. Wie gesagt, meiner Meinung nach kluger Schachzug von WhatsApp beziehungsweise von Facebook eigentlich. Jetzt, nachdem sie richtig gut ihre Position gefestigt haben durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, jetzt zu sagen, hey, jetzt machen wir wieder alles scheiße. Das finde ich ein bisschen interessanter Punkt dazu. Da hat ja die Signal-Leute haben da ja geholfen, oder?
Bei der Einführung der Verschlüsselung
von WhatsApp. Ich frage mich, ob die da irgendwie, ja, da dass das irgendwie geahnt haben, oder mich würde interessieren, mal mich mit den Leuten zu unterhalten, hier mit Moxie oder.
Ja, also ich vermute mal, dass es einfach vielleicht nicht unbedingt auf seiner Agenda komplett steht. Weil ich meine, so der Hintergedanke von Signal, was man an mehreren Stellen sieht, finde ich, ist immer so diese einfache Verschlüsselung, die halt einfach, also die funktioniert und die sichert einen ab gegenüber Geheimdiensten und den Firmen, die das betreiben, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, so der Hintergedanke in der Nutshell. Und da ist jetzt die Weitergabe von den Metadaten ist da ja jetzt auch nicht so groß angesprochen an vielen Stellen. Also ich meine, Signal selber sagt, wir machen damit nichts. Das steht in den Nutzungsbedingungen von Signal drin. Aber
wie finanzieren die sich eigentlich?
Das ist eine andere gute Frage. ja, ich meine, man merkt schon ein bisschen, ist die Frage irgendwie, ich meine, es stehen immer Firmen dahinter, irgendwie müssen die sich tatsächlich finanzieren. Und solange die Apps kostenlos sind, was WhatsApp und Signal sind, ist halt die Frage, wo da noch ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht. Also bei Telegram zum Beispiel, das haben wir in der letzten Sendung zu dem Thema schon angesprochen, Freema zum Beispiel ist kostenpflichtig. Und da ist halt dann so ein bisschen, es gibt ja diesen Spruch, wenn etwas kostenlos ist, dann bin ich wohl nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und das ist halt jetzt das, was man hier an der Stelle wieder ein bisschen merkt.
Ja. Ja. Eigentlich war es überraschend, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Aber wie gesagt, super, super schlauer Schachzug hier. Ich habe auch gerade geschaut auf der Open Whisper Systems, im Blog von Open Whisper Systems, die ja Signal, die hinter Signal stecken, ist der letzte Eintrag immer noch vom Juli, dass der Facebook Messenger das Signal Protocol verwendet. Davor ein Lizenz-Update, also auf jeden Fall zu der aktuellen Sache von der Datenweitergabe, haben sie sich nicht dazu geäußert. Ja, naja.
Ja.
Gut, damit haben wir mal diesen Themenblock ausführlichst abgehandelt. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also im Prinzip wäre es eigentlich konsequent zu sagen, WhatsApp nicht mehr weiter zu verwenden. Weil hier kommt es halt wirklich ein bisschen auf den Angreifer drauf an. Also die Frage ist immer, wogegen möchte man sich schützen?
Also die Nachrichten sind ja weiterhin
der
sicher.
Der Inhalt der Nachricht. Also ich finde, zur Nachricht gehören halt doch noch die Metadaten, mit wem man und sowas kommuniziert und so dazu.
Ich meine, wie wir in der letzten Sendung schon besprochen hatten, war das ja auch vorher schon bei WhatsApp nicht gegeben.
Richtig.
Also vorher war ja auch schon nicht ganz klar, was macht WhatsApp eigentlich mit den Daten, die sie auf jeden Fall haben. Jetzt sind wir insofern weiter, dass wir wissen, was damit gemacht wird, nämlich dass sie einfach weitergegeben werden und für irgendwelche Zwecke wohl verwendet werden.
Ja. Vorschlag, wir machen kurz Musik und dann schauen wir uns mal an, wogegen wollen wir uns überhaupt schützen. Also haben wir auch in der letzten Sendung ein bisschen drüber gesprochen, aber das erweitern wir heute so ein bisschen. Und konzentrieren uns nicht nur auf die technischen Lösungen der Messenger-Apps und Dienste an sich, sondern schauen uns an, was es da sonst noch so für Probleme in diesem Umfeld gibt. Das heißt, wir hören jetzt erstmal von Triad, You Are God. Und im Anschluss hören wir uns gleich wieder. Bis dann.
Thank you. merging consciousness. And now it falls apart, shredded right before millions' eyes. Yet they're wanting you to feel it's true. They'll convince you, tell you it's alright, but you better think it through. It's not on you, you got a chance to fight.
Sind wir wieder, Death Radio auf Radio 3FM. Der zweite Song, den wir gerade gehört haben, war von 7BZH mit dem Titel Think It Through. Und wie immer, oder wie meistens, muss man mittlerweile sagen, spielen wir hier freie Musik. Das heißt, die Musik ist entsprechend lizenziert, dass wir auch im Podcast sie verwenden können, ohne dafür GEMA-Gebühren zu zahlen, was super ist. Wenn ihr Musik macht, überlegt es euch doch mal, ob ihr nicht lieber so, da gibt es auch Möglichkeiten, auch mit Geld zu verdienen. Vielleicht sogar besser als mit GEMA. Nee, ist doch GEMA heißt es. GZ ist das andere.
Ja.
Das nichts damit zu tun hat.
Stimmt.
Über das man sich auch aufregen kann, aber schon lange nicht mehr hat. Ja, wir sind heute beim Thema sichere Messenger. Wer jetzt glaubt, dass er die falsche Woche eingeschaltet hat und dass wir das schon mal hatten, hat recht. Nee, hat nicht recht. Also wir hatten das schon mal, aber da gibt's halt einfach noch mehr dazu zu sagen. Und es hat sich auch ein bisschen was getan. Beim letzten Mal war unser Fokus auf dem technischen Eigenschaften der Apps, insbesondere wie gut sichern sie denn unsere Kommunikation ab. Also wir wollen kommunizieren über Messenger auf unserem Smartphone. Wir haben das so ein bisschen auf Smartphones beschränkt und wir wollen so sicher wie möglich kommunizieren. Das heißt, wir wollen, dass niemand anderes unsere Nachrichten mitbekommt und noch so ein paar andere Sachen. Und heute schauen wir uns mal so ein bisschen das ganze Ökosystem außenrum an. So, wie gehen Leute mit den Daten um? Was gibt es da sonst noch für Angriffe auf uns? Und vor der vor der Musikpause haben wir ein bisschen drüber diskutiert, wie ist denn das mit der Finanzierung von Signal und der Offenheit von Signal. Und da haben wir jetzt im Chat tolle Kommentare dazu bekommen. Also Signal hat eine recht geschlossene Policy. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und eigene Clients oder Server mit in dieses System mit einbringen. Also es ist Open Source Software, es geht natürlich.
Also ich glaube, eigene Server ist nicht das Problem, sondern uns wurde gerade im Chat ein Signal Fork namens LibreSignal vorgeführt, der quasi das gleiche wie Signal macht, nur eben nicht die Google Push Server nutzt, sondern eben das komplett Google frei macht.
Ah, stimmt, das war ja das Problem von Nico damals, dass er den Push Service nicht verwenden will.
Genau. Und LibreSignal ist mittlerweile wurde aufgegeben, weil es gab dann einen Kommentar von Moxie, dem, sag ich mal, Haupterfinder des Signal-Protokolls und der Signal-App, dass er es nicht okay findet, dass LibreSignal-Nutzer die Signal-Server nutzen und auch nicht okay finden, dass im LibreSignal-Namen Signal mit drin steht. Er findet es okay, dass der Quellcode benutzt wird und alles.
Okay.
Und dieses so nutzen dürfen, wie es in der Lizenz angegeben ist, aber nicht die Namen oder die Dienste von denen nutzen.
Okay. Genau, und bei den Diensten, da hatten wir uns jetzt vorhin gefragt, wie finanzieren die sich eigentlich, und das ist durch Spenden beziehungsweise wie heißen die, also Unterstützerfirmen, also Funds, Leute, die da investieren und einfach Geld geben, weil sie das für richtig halten.
Ja, und auch von der Open Technology Fund wurden die anfangs ein bisschen finanziert.
Genau, also so Funds und Foundations und wie auch immer. Genau, und der Vorschlag wäre eben, Jan, macht doch eure eigene Infrastruktur. Also da ist halt das Problem, das Ganze kostet natürlich Geld, das zu betreiben, einen Server zu betreiben, dass der Dienst läuft, einigermaßen ausfallsicher ist, die Server müssen bezahlt werden, und da möchte er verständlicherweise, also wenn halt das Geld knapp ist, dann muss er es irgendwie machen.
Was ich aber ein bisschen trotzdem merkwürdig finde, also vielleicht so im Vorhinein haben wir nochmal nachgeschaut, ob und die Terms of Services von Signal gesucht, also die Nutzungsbedingungen, und waren da bis jetzt immer noch ein bisschen erfolglos, also ich zumindest.
Was es gibt, ist eine Privacy Policy.
Genau, die auch eigentlich so geschrieben ist, wie man es sich von so einem Dienst wünschen würde. Also, dass sie grundsätzlich, also es ist genau aufgefasst, welche Daten sie in welcher Form erheben und wie speichern und wie nicht. Also selbst, dass IP-Adressen teilweise eben in Memory gespeichert werden für einen gewissen Zeitraum, um so Spammer und sowas zu erkennen. Das ist ja alles, sag ich mal, nicht erstaunlich, aber halt nett, dass sie es trotzdem so explizit hinschreiben. Das machen andere nicht so. Und eben, dass auch Daten nicht weitergegeben werden, außer unter den und den Bedingungen. Aber so wirklich Nutzungsbedingungen fehlen da ein bisschen. Deswegen wundert mich das auch ein bisschen, diese Striktheit. Weil LibreSignal verfolgt ja einfach nur den Gedanken von Signal eigentlich noch ein bisschen weiter. Und hat ja dasselbe Ziel. Dasselbe Ziel, nur vielleicht ein bisschen noch, sage ich mal, ja, noch
unabhängiger von größeren Diensten, von so monopolisierten Diensten.
Und da wundert es mich doch ein bisschen, dass da so eine strikte Haltung dagegen gehalten wird. Also ja. So strikt, dass das, wenn ich es richtig gesehen habe, tatsächlich den Tod dieses Projekts zur Folge hatte.
Ja, und es gibt halt noch nicht so die richtigen Alternativen. Wir haben dann noch Threema von den beliebten Messengern, die einige Leute verwenden oder das einige Leute verwenden. Nicht Open Source. Dafür ganze Menge andere Vorteile. Keine, also anonyme Nutzung möglich. Wir brauchen einfach keine Informationen von uns. Ja. Man kann es zum Beispiel mit Bitcoin zahlen und sich die App dann irgendwo runterladen, ohne dass man sogar über einen Play Store oder über einen iTunes Store gehen müsste.
Ich weiß gar nicht, funktioniert Threema auch ohne die Google Push Notifications?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Das wäre eigenartig, oder?
Kann ich Threema ohne Google-Account kaufen oder verwenden? Ja. Bitte beachten Sie, es ist kein Google-Account notwendig, aber die Google-Apps müssen auf dem Gerät installiert sein, weil die, also diese Google Cloud Messages für Push-Benachrichtigungen werden trotzdem verwendet. Das heißt, da haben wir eigentlich tatsächlich gar keine Alternative. Also man muss dazu sagen, diese Push-Notifications, die sind natürlich ein essentieller Bestandteil, dass so ein bisschen eine Basis-Usability genutzt wird. Und
ja,
so eine wirkliche Alternative, also da gibt es halt im Apple-Ökosystem gibt es halt diese Apple-Push-Notifications und bei Google gibt es diese Google-Cloud-Messages. Wie es bei der Windows-Welt aussieht, weiß ich gar nicht, aber die sind eigentlich schon gut durchdacht. Man muss dazu sagen, also auch Nachrichteninhalte werden dann nicht vermittelt. Auch
von was redest du jetzt?
Also wenn diese Push-Notifications verwendet werden.
Bei
Signal.
Signal, okay.
Also da werden keine Nachrichteninhalte und ich meines Wissens nach nicht mal tatsächlich Metadaten übermittelt, weil die Information, von wem die Nachricht kommt und der Inhalt der Nachricht so verschlüsselt ist, dass Google ihn nicht lesen könnte. Ich meine, Google merkt, dass man eine Nachricht erhält. Das heißt, man könnte argumentieren, ist das vielleicht okay oder ist das nicht okay? Es gibt bestimmt Menschen, die es nicht wollen.
Gut, da kann man drüber diskutieren. Ja. Das soll jetzt aber heute nicht unbedingt so sehr Thema sein. Du hast jetzt gemeint, wir haben jetzt nicht so die richtige Alternative. Es gibt natürlich viele kleine Messenger, die da jetzt auf den Zug aufspringen oder auch schon lange versucht haben, da aufzuspringen und sich als sicher vermarkten oder als Alternativen und bestimmte Vorteile anpreisen. Und ich denke, da gibt es gute Ansätze. Insbesondere einen wollten wir uns mal noch genauer anschauen. Aber es gibt auch ganz schlechte Ansätze. Da gab es jetzt neulich die Nachricht vom Bubcon Messenger, also B-U-B-C-O-N Messenger, den sich mal jemand angeguckt hat. Wo ist denn hier der Autor? Hier Nexus vom CCC Hannover. Hatte einen Artikel dazu online gepostet, den verlinke ich auf der Webseite. Ist genau auf der Webseite vom CCC Hannover, also hannover.ccc.de. Und da geht es um die Bubcon Security. Und dieser Bubcon Messenger wird angepriesen mit, wie war das irgendwie, Next Generation Messaging oder sowas? Messaging?
Auf der Homepage steht drauf, deine Daten, Chats, Bilder und Kontakte gehören nur dir alleine.
Genau, und, so. Aber da war irgendwas in der Bubcon Messenger, Next Generation Messaging ist der Titel von der Website. Ja. Und ja, genau, und dann steht hier, ja, no compromise on security and the protection of your private data. Also keine Kompromisse bei der Sicherheit und beim Schutz der privaten Daten. Hat sich mal jemand angeguckt, wie gesagt, vom CCC Hannover. Und
das muss man kurz noch ein bisschen betonen. Im zweiten Satz steht, dass die Server in Deutschland sich befinden und sie die neueste und sicherste Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen.
Ja, niemand außer dir und dem Empfänger kann deine Daten und deine Kontakte lesen, selbst wir nicht.
Und zwei Absätze darunter steht, liebe User, zurzeit ist die End-to-End-Verschlüsselung aufgrund technischer Schwierigkeiten inaktiv.
Ja, diese technischen Schwierigkeiten beziehen sich nämlich genau auf diesen Artikel, von dem ich da gesprochen habe, der nämlich festgestellt hat, sie haben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Im Prinzip benutzen sie XMPP, also das Jabber-Protokoll eigentlich. Zwar mit Transportverschlüsselung, also mit TLS, Transport Layer Security, aber ohne Schutz gegen Man-in-the-Middle-Attacken. Also es ist relativ einfach, hier Angriffe drauf zu fahren, fast egal wie wenig Geld man hat oder Einfluss man hat. Also sobald man irgendwie auf dieser Kommunikationsstrecke sich befinden kann, zum Beispiel im gleichen WLAN, hat man eigentlich gewonnen.
Aber auch interessant ist so Upload von, ich glaube, Datei-Upload, also wenn man so Fotos verschickt oder allein wenn man sich registriert, erfolgt komplett unverschlüsselt. Wenn
ja, genau, die ist. Metadaten bei der Registrierung werden unverschlüsselt übers Internet übertragen. Das ist ein Beispiel, das eben zeigt, man sollte nicht unbedingt trauen, den Anbietern trauen, wenn sie irgendwas behaupten.
Ich meine, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für, dass Open-Source-Software an der Stelle vielleicht doch ein bisschen sicher, also nicht sicherer ist, aber da ist es halt auf den ersten Blick für jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, schaut man dann schon mal rein, wenn man Interesse hat und erkennt dann, dass da irgendeine Art von Krypto wahrscheinlich dabei ist.
Genau, ja. Und auch kann auch so ein bisschen einschätzen, was für eine. Und wenn man es selber nicht hinbekommt, dann kann man Leute fragen, die sich dann, also gerade solche Leute vom CCC, die einfach da Spaß dran haben, die werden sich das dann anschauen, wenn man sie darauf hinweist und dann auch sagen können, wie sowas ist. War das hier eigentlich Open Source? Oder?
Aber so ein ganz normal Java-Decompiler benutzt,
okay,
wo das Ganze dann recht schön anzeigt.
Ja, genau. Also da haben wir irgendwie so ein typisches Beispiel, das halt unterwegs schön Probleme macht.
Okay, im Chat wird gerade noch gesagt, dass Threema auch die Möglichkeit hat, das ohne Google Apps zu nutzen und dann pollt es einfach alle 30 Minuten nach Nachrichten.
Ich weiß nicht, ob es da aber den Service abschaltet oder ob, also ich kenne das, ich habe das mal als Workaround für nicht funktionierende Notifications gesehen. Also dass man das sagen kann. Das war, also ursprünglich war es mal als Workaround in den Settings drin.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist oder ob man damit wirklich praktisch das hier abschaltet, weil dann müsste es eigentlich auch in der FAQ drin stehen, oder?
Eigentlich schon.
Oder sie haben die einfach nicht richtig geupdatet, die FAQs.
Also ich finde es interessant, weil Threema ja trotzdem auf der Homepage explizit schreibt, dass es die benötigt und ohne die nicht funktioniert.
Genau.
Das ist interessant.
Naja. Ja, nochmal eine kurze Pause und dann haben wir noch, einige so Sachen zu besprechen, aber nochmal kurz Musik und zwar haben wir jetzt von Black Lag, Cold Trigger, ich glaube es heißt Black Lag oder es heißt Black Log, ich kann meine Schrift nicht mehr so ganz lesen, aber der Song heißt auf jeden Fall Cold Trigger und direkt im Anschluss machen wir hier weiter, bis gleich.
Bye.
Willkommen zurück zu Death Radio auf Radio Free FM. Unser Thema heute: mehr zur Sicherheit von Messengern. Und im Chat kam gerade noch der Hinweis mit dem Trust on First Use. Da noch kurze Anmerkung: ja, Signal und WhatsApp, da kann man zwar die IDs austauschen, wenn man sich physikalisch trifft. Aber keine dieser beiden Apps zeigt an, ob man diese IDs schon überprüft hat oder nicht. Das heißt, wenn man vergisst, mit wem man die ID schon überprüft hat, dann hat man es halt vergessen. Die App hilft einem da nicht weiter. Nur so noch als kleiner Hinweis.
Da habe ich noch eine kleine Ergänzung. Ich bin neulich auf eine App gestoßen, die auch das Signal-Protokoll implementiert, allerdings eine Eigenimplementierung hat und eigene Infrastruktur und sich das merkt, wenn man Accounts verifiziert. Jetzt muss mir nur der Name wieder einfallen. Ja. Ich glaube, das gucke ich nochmal nach und ergänze es nachher.
Okay, das wäre das dann eine Alternative, die nutzbar wäre?
Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich als Alternative bezeichnen würde, weil es da ein paar andere Probleme bei der App gab. Da müsste ich jetzt kurz meine Notizen zu dir raussuchen. Hm. Ich glaube, das reiche ich nachher nach, wenn ich es wieder weiß.
Gut, weiteres Thema. Wer ist denn überhaupt interessiert an diesen Daten? Und wir haben beim letzten Mal schon besprochen, gegen was wollen wir uns denn eigentlich so schützen? Und gesagt, ja, wir zum einen haben wir so relativ einfache Angriffe, also dass das nicht einfach jeder mitlesen kann. Und dafür reicht uns einfach schon mal die Transportverschlüsselung. Also wenn wir jetzt verhindern wollen, dass beliebige Angreifer, irgendwelche Black Hat Hacker oder neugierige, ja, von mir aus Partner oder irgendjemand, der sich im selben Netzwerk befindet wie ich, dass der nicht mitlesen kann, da reicht es, irgendwie Transportverschlüsselung zu haben, also zu verschlüsseln von mir zum Server und vom Server zum Empfänger. Dann kann aber der Server alles mitlesen, also der Betreiber des Dienstes. Und auch jeder, der Zugriff auf die Infrastruktur des Betreibers bekommt. Seien es Angreifer oder falls der Betreiber rechtlich dazu verpflichtet ist. Da haben wir jetzt nämlich genau, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Privacy Policy von Signal. Da steht nämlich drin, sie geben unter keinen Umständen Daten an Dritte weiter, außer man gibt seine Zustimmung oder sie sind rechtlich dazu verpflichtet. So, und diese rechtliche Verpflichtung, die ist ein großes Problem. In den USA weiß man nicht so genau, wozu die Leute rechtlich verpflichtet sind. Beziehungsweise, die sind so ziemlich viel rechtlich verpflichtet. Da erinnere ich nochmal an das Thema National Security Letters, die wohl das FBI ausführlich nutzt, um an Daten zu kommen und die Leute dürfen dann nicht mal, also die Betreiber der Dienste dürfen dann nicht mal ihren Kunden mitteilen, dass sie ihre Daten weitergeben mussten. Und da von solchen Beispielen gibt es jetzt immer mehr. In Deutschland gab es vor kurzem das berühmte Zitat: Wir wollen in Deutschland Sicherheit durch Verschlüsselung, also wir wollen, dass unsere Kommunikation sicher ist. Und wir wollen Sicherheit trotz Verschlüsselung, weil Verschlüsselung macht ja alles schlecht für die National Security sozusagen, für die nationale Sicherheit, weil dann haben das Terroristen ja auch. Und dieses Terroristenbeispiel wird jetzt wieder so gemolken, so furchtbar. Gefühlt wird es relevanter. Und damit ist es jetzt irgendwie ganz leicht plötzlich für so, ja, Überwachungsmaßnahmen zu plädieren und die zu fordern und in der Politik auch einzuführen und rechtlich umzusetzen. Da gibt es jetzt viele Beispiele. Also insbesondere gab es da Artikel, Frankreich und Deutschland wollen Backdoors in Messengern. Also zum einen wollen wir, dass die Messenger sicher sind, damit die Daten unserer Bürger und Firmen und unsere Industrie alle sicher sind, damit die sicher sein können, damit unsere Wirtschaft gut funktioniert und alles ganz toll ist und alle Leute sich sicher fühlen. Aber das kann ja nicht sein, dass dann der Staat keinen Zugriff drauf hat. Das geht, glaube ich, in die Köpfe der Politiker nicht rein. Das ist ein Missstand, der aus deren Sicht behoben werden muss und deshalb brauchen wir jetzt Backdoors, sodass ausschließlich der Staat auf diese Kommunikation zugreifen kann. Und das heißt, Backdoors da drin, das heißt irgendwie Masterschlüssel, mit denen die Nachrichten zusätzlich verschlüsselt werden und die dann Polizeibehörden oder Geheimdienstbehörden zugreifen können. Oder irgendwelche anderen technischen Maßnahmen, mit denen sie auf diese verschlüsselte Kommunikation trotzdem zugreifen können. Trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ja eigentlich gegen sowas schützen soll. Da ist halt jetzt das Problem, was Leute nicht zu verstehen scheinen, ist, wenn so eine Backdoor da drin ist, dann macht es diesen ganzen Dienst sinnlos, also diese ganze Verschlüsselung sinnlos oder zumindest annähernd sinnlos, denn diese Hintertür, diese Sicherheitsschwachstelle da reinzubringen, heißt halt, dass diese Sicherheit für alle Leute sinkt. Und solche Backdoors werden bekannt, wenn die existieren. Das ist einfach so. Also irgendwann früher oder später werden die ausgenutzt und für andere Sachen missbraucht. Mal davon abgesehen, wollen wir das als Bürger vielleicht gar nicht. Dass hier diese Überwachung da ist. Also Diskussion darüber, wer sollte welche Informationen haben. Wir hatten mal Sendungen, beziehungsweise zumindest ein Chaos-Seminar über Privacy gehabt. Ich glaube, eine Sendung gab es da auch dazu. Gar nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall das Chaos-Seminar dazu. Und es ist halt so ein Information ist halt doch irgendwie Macht. Also wenn ich Informationen über Leute habe und ich in einer Position bin, die mir gewisse Macht erlaubt, da haben wir auch schon ein bisschen drüber diskutiert, dann kann ich eben ganz schnell Bewegungen, die sich mir entgegensetzen, ganz schnell erkennen und unterdrücken, bevor sie wirklich zu einem Problem werden. Das ist so eins der vielen Probleme, die dann damit auftauchen.
Also man kann das auch nicht immer so isoliert betrachten, weil es wird immer so, also das sind immer die klassischen Anwendungsbeispiele, man braucht so Backdoors oder man braucht irgendwie Verschlüsselung ist böse, weil Terrorismus. Aber das ist ja eigentlich ein viel breiteres Spektrum, was man da anschauen muss. Und das ist eigentlich immer Privacy ist weniger ein Recht als ein Privileg. Also es gibt Menschen, die haben mehr Privacy und es gibt Menschen, die haben weniger Privacy. Also ein Backdoor, das würde jetzt mal, sag ich mal, die Privacy von allen Menschen gleich betreffen, aber ist die Frage, ob wir überhaupt schon an der Stelle Privacy überhaupt so haben, dass es jeder haben kann, weil das ist ja nicht der Fall.
Das, ja.
Also ich finde das Thema immer ein bisschen schwierig, gerade wenn die Politik damit anfängt, weil es klingt immer so, als gäbe es das schon und das ist böse. Und dass das ja jeder gleichmäßig hätte, aber also es gibt ja ganz viele Fälle, wo das zum Beispiel nicht zutrifft.
Ja, zum Beispiel, wenn du irgendwie ja, in einer Situation bist, dass du Hilfen empfängst, weil du dich nicht selber finanzieren kannst, dann musst du eben im Gegenzug dafür sehr viel preisgeben, ja. Von deinen privaten Daten, damit ja, damit das praktisch als Rechtfertigung dafür.
Genau, und wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet, dann sind eigentlich die Personen, die bereits weniger privilegiert sind, weil sie weniger Geld haben, müssen da noch mehr davon abgeben und dann auch noch sich quasi komplett öffnen, damit sie überhaupt Hilfe empfangen können. Und das ist ja an der Stelle schon eigentlich nicht die Art, wie man es vielleicht möchte. Wobei ich glaube, ein bisschen gerade vom Thema weggehe.
Ja, das genau.
Entschuldige.
Nö, das ist ja... Ist ja alles gut. Also, was heißt auch vom Thema weg? Es spielt halt alles schon so ein bisschen mit rein. Ich glaube, wir können uns schon darauf einigen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, die Sicherheit zu verringern, dadurch, dass man Backdoors da reinbringt, oder?
Also, ich meine, eine andere Art, wie man es betrachten kann, ist natürlich, würde so eine potenzielle Backdoor die Sicherheit überhaupt erhöhen? Weil es wird, das ist so ein wiederkehrendes Bild in der Politik, dass immer. Entscheidungen damit begründet werden, dass es irgendwas bringt, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, gar nicht so ist. Also das, wo es dann tatsächlich teilweise empirische Studien gibt, die das Gegenteil zeigen und trotzdem es halt so argumentiert wird und dann aufgrund der Medienpräsenz dann doch irgendwie so geglaubt wird.
Ja.
Und ich glaub, das ist auch so ein Beispiel. Also zum Beispiel wurde ja auch schon meines Wissens nach gezeigt, dass Überwachungskameras also Verbrechen nicht verhindern. Selbst wenn Überwachungskameras da sind, geschehen die weiter.
Und die Einführung wird trotzdem damit argumentiert, hey, genau. Das ist eine Abschreckungsmaßnahme auch. Leute verhalten sich besser, wenn sie überwacht werden.
Und die andere Überlegung, also selbst wenn es diese Backdoor gibt, dann kommt es irgendwann raus und dann ist es bekannt. Also sowas würde vermutlich sehr, sehr schnell rauskommen, weil gerade bei dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müsste die Backdoor dann auf Client-Seite eingeführt werden. Und gerade beim Signal Messenger, der Open Source ist, würde man sowas direkt erkennen. Und auch bei WhatsApp, wo Heise zum Beispiel regelmäßig nach Updates überprüft, wie die dann weiterhin mit der Verschlüsselung umgehen, würde auffallen, wenn auf einmal an mehrere gleichzeitig verschlüsselt wird, weil dann tatsächlich ja der komplette Nachrichteninhalt doppelt übertragen wird an der Stelle. Beziehungsweise ein weiterer Schlüssel, Nachrichtenschlüssel mit übertragen wird.
Ja.
Sowas würde dann schon auffallen. Und das würde natürlich dann auch wieder ein bisschen das Verhalten anpassen. Also wenn ich jetzt Informationen habe, die ich nicht möchte, dass sie rauskommen und ich weiß, mein Informationskanal ist doch nicht mehr so sicher, dann würde ich halt nicht über Thema X sprechen, sondern würde halt irgendwie mir eine Codesprache ausdenken und in Wahrheit über zum Beispiel Pokémon Go sprechen und darin meine Informationen verschleiern. Ich meine, so wurde es früher gemacht, als es noch keine abhörsicheren Kanäle gab und damals hat es auch funktioniert. Das heißt, an und für sich würde sich dadurch nichts ändern, außer dass man sich wieder überwacht werden fühlte, was unter Umständen auch nicht das ist, was unser Staat dann vielleicht möchte.
Ja, Innenminister de Maizière hat dann ein bisschen zurückgerudert und sein Sprecher hat dann irgendwie verlauten lassen, ja, wir sind für gute Verschlüsselung, schwer zu brechende Verschlüsselung, wir wollen für die Datensicherung, wir wollen auch keine Backdoors und keine Schlüsselhinterlegung oder irgendwas. Mussten da so ein bisschen zurückrudern. Das klingt auf den ersten Blick, kann man nicht sagen, aber das klingt erstmal ganz gut. Aber sie sind halt in eine andere Richtung abgebogen, und zwar in die Richtung Vorratsdatenspeicherung bzw. Quellentelekommunikationsüberwachung. Weil, ja gut, jetzt haben wir halt diese Verschlüsselung und jetzt brauchen wir aber Sicherheit trotz Verschlüsselung. Next best thing zu Nachrichteninhalten sind halt die Nachrichtenmetadaten. Ja, unsere Telekommunikationsdienste, ja, Handy, Telefon, Internetprovider, die sind schon dazu verpflichtet, Metadaten zu sammeln, zu speichern. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja aktiv. Und ja, das kann ja jetzt nicht sein, dass hier so Dienste, dass einfach jemand herkommt und Kommunikationsdienste in Deutschland anbietet, wo das nicht der Fall ist. Deshalb sollen jetzt irgendwie WhatsApp, Threema, Signal auch dazu verpflichtet werden, ebenfalls diese Vorratsdatenspeicherung anzumachen. Ich frage mich so ein bisschen, wie das funktioniert, wenn die Betreiber nicht in Deutschland sitzen.
Das ist eine gute Frage, weil...
Ja, wie sie das dann durchsetzen wollen.
Ja.
Aber gut, das ist nicht das Thema. Da nehmen wir an, ja, die haben da nicht so den großen Einfluss. Dann diese Metadaten nochmal, also die sind tatsächlich ein großes Problem. Mhm. Also irgendwie die Telefonnummern der kommunizierenden Partner, die Namen, die Uhrzeiten, die Häufigkeit der Kommunikation, die Größe der Nachrichten, lässt alles auf sehr viel schließen. Also insbesondere mit wem man viel Kontakt hat.
Es gibt da in dem Kontext auch aus den Snowden-Veröffentlichungen gab es Aussagen der NSA, dass aus Metadaten teilweise mehr Informationen gewonnen werden kann, wie aus, wenn nur die Nachrichteninhalte vorhanden sind.
Gerade solche Sachen, so wie häufig mit wem man kommuniziert, die hast du über die Nachrichteninhalte alleine nicht drin. Ja. Da musst du die Metadaten dazu nehmen. Gut, du kannst aus den Inhalten, wenn du genug davon hast, kannst du diese Metadaten teilweise wieder generieren. Aber die Metadaten alleine reichen eben auch schon für sehr viel aus.
Genau.
Insbesondere auch zur Ortung und Bewegungsprofilen.
Teilweise steckt ja auch mit drin, wo die Nachricht gesendet wurde oder zumindest mit welcher IP-Adresse. Und das sagt ja auch schon viel aus, ob ich das jetzt gerade mobil von meinem Handy gemacht habe oder von meinem Heim-WLAN. Sind teilweise Bewegungsprofile möglich, wie man kann erkennen anhand meiner Nachrichtensendung, dass ich sonntags von 12 bis 14 Uhr nie zu Hause bin.
Ja, weil du im Radio bist.
Genau.
Ja, Vorratsdatenspeicherung, also...
Ist ja auch irgendwie so ein nicht tot zu kriegendes Thema. Wir haben es immer wieder alle Jahre und dann ist wieder tot.
Es kommt jedes Mal mit einer anderen Begründung.
Ja, aber irgendwie so... Den Zweck erfüllt es ja trotzdem nie.
Richtig. Das ist halt die andere Sache hier. Man hat halt immer das schöne Bild von, was bringt es denn den Leuten? Also die Anwendung davon. Man kann sich Gesetze schön denken, aber jemand muss die auch anwenden. In diesem Fall Polizeibehörden und Geheimdienste. Und wenn die darauf Zugriff kriegen, das heißt jetzt nicht, dass die einfach automatisch bessere Ergebnisse haben, bloß weil sie mehr Daten haben. Die müssen auch die Möglichkeit haben, diese Daten auszuwerten. Und man kann dann den schönen Vergleich mit der Nadel im Heuhaufen machen. Also wir suchen bestimmte Leute oder bestimmte Muster in einem riesigen Haufen von Daten. Das wird nicht unbedingt einfacher dadurch, dass wir mehr Daten haben. Wie war das? Wir lösen das Problem von der Nadel im Heuhaufen dadurch, dass wir mehr Heu auf den Haufen werfen. Das funktioniert halt so schon irgendwie nicht.
Ja. Also was halt auch wieder ein bisschen interessant ist, die andere Überlegung. Also angenommen, es gibt tatsächlich eine Person, die bereits irgendwie verdächtigt ist. Und wenn man dann irgendwie sich solche Daten anschaut und da irgendwie nach verdächtigen Daten in Anführungszeichen sucht, dann findet man da vermutlich auch irgendwas, was in irgendeiner Art verdächtig ist, auch wenn das vielleicht ganz normal ist. Du hast ja vorhin so eine Geschichte erzählt, wenn du dich noch dran erinnern kannst.
Ja, ganz ein Beispiel aus einer Fernsehserie ist das. Also eine fiktive Geschichte, die meintest du, oder?
Genau.
Da wurde eben, ein oder andere kennt das vielleicht jetzt, das Beispiel, wurde einer verhaftet, also USA spielt das Ganze, wurde vom FBI verhaftet mit irgendwie der Klausel, dass es um National Security geht und deshalb wurde erstmal festgesetzt, ohne dass ihm ein Prozess gemacht wurde, ohne dass ihm Anschuldigungen gemacht wurden, einfach erstmal grundlos festgehalten, was sie wohl dürfen, seit entsprechende Antiterrorgesetze in den USA in Kraft sind, ihr Patriot Act oder was auch immer da alles in Kraft ist. Und zwar, weil die Ermittlungsbehörden wohl Fotos von dieser Person hatten, die ihn mit einer Person in Verbindung bringen, die des Terrorismus verdächtigt wird. Also gab irgendwie Fotos, dass er sich häufig mit denen getroffen hat oder Aufnahmen von Überwachungskameras, dass er sich häufig mit dieser Person getroffen hat. Aber letztendlich hat sich dann dieser Verdächtigte in Haft umgebracht und hinterher kam dann heraus, so ja, der war bei den anonymen Alkoholikern und war der Sponsor dieser Person, die da des Terrorismus verdächtigt wurde und damit vollkommen zu Unrecht inhaftiert. Und es zeigt eben, wenn man nicht die komplette Information drüber hat, dann kann das einfach falsche Tatsachen implizieren.
Es gibt auch immer die falsche Annahme, dass so Daten ja komplett objektiv werden. Die werden ja erhoben und die haben keinerlei persönlichen Einfluss, sondern die Daten sind quasi die Wahrheit. Allerdings sind da so ein paar Faktoren übergangen worden. Also zum einen die Art, wie die Daten erhoben werden, ist ja immer irgendeine Art von Software, die das zum Beispiel macht oder manchmal tatsächlich manuell von irgendwelchen Menschen. Und selbst wenn das eine Software ist, dann ist eine Software ist auch nicht objektiv, weil ein Mensch hat ja diese Software geschrieben und die arbeitet halt auf irgendeine Art, wie sich der Mensch, wo die Software gebaut hat, ausgedacht hat. Und deswegen ist da trotzdem noch ein bisschen so eine Subjektivität drin. Und nachher auch die Art, wie die Daten verwendet werden, ist ja auch wieder subjektiv, weil ja dann wieder Menschen bekommen die Daten vorgelesen und lesen da irgendwas raus. Also es gibt dann schon... Ich habe mal von einer Studie gehört, wo gezeigt wurde, dass bei psychologischen Studien irgendwie die Umfrageergebnisse sowohl das eine als auch das andere hätten heißen können. Und je nachdem, was die Forscher für Voreinnahmen hatten, haben sie halt dann ein anderes Ergebnis rausgebracht. Und das klang halt valide. Und das ist halt auch wieder so was man betrachten muss, gerade im Hinblick auf dessen, dass es halt Bevölkerungsgruppen gibt, die sowieso schon unter Generalverdacht in vielerlei Hinsicht stehen. Und dann gibt es noch so einen Batzen an Vorratsdatenspeicherung und dann sieht man, ja, diese Person war zu einem verdächtigen Zeitpunkt an einem verdächtigen Ort und hat auch noch verdächtige Nachrichten geschrieben. Und letztendlich war die nur im Supermarkt und hat sich hier was zu essen gekauft. Aber das ist schon alles sehr gefährlich, wenn man es in einem großen Bild betrachtet.
Und da hast du, also selbst wenn du die Automatisierung mit reinbringst, also nehmen wir mal an, wir haben diesen riesigen Haufen an Daten und wir nehmen jetzt Algorithmen, die damit klarkommen. Zum Beispiel irgendwie groß skalierbares Machine Learning, das ist ja irgendwie, oder Big Data Analysis Algorithmen, also Algorithmen, die einfach klarkommen mit großen Datenmengen. Und was machen die jetzt? Typischerweise würden die jetzt versuchen, bekannte Muster zu erkennen da drin. Also zum Beispiel wissen wir, weiß nicht, Terroristen benutzen gern das Wort Bombe. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen trivial, danach zu suchen. Ja. Aber irgendwie, dass man da irgendwie so typische Bewegungsmuster hat oder irgendwelchen typischen Muster. Oder der andere Ansatz, man versucht so Outlier zu finden, also zu sehen, wer verhält sich nicht normal. Und dann ist halt die Frage, was heißt nicht normal? Vielleicht habe ich einfach einen Job, der nicht zu den anderen passt. Keine Ahnung, ich bin Taubenjäger in der Innenstadt und habe deshalb ganz komisches Bewegungsprofil, weil das irgendwie ein ganz seltener Beruf ist, der ein ganz anderes Profil verwendet. Ja. Auch hier ist dann die Frage, wie zuverlässig ist das Ganze da?
Ja. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man weiter drüber nachdenkt, vor allem auch mit dem technischen Hintergrund dahinter, wie die Daten zustande kommen, wie sie ausgewertet werden, dass es halt einfach zu viele Probleme liefert als Lösungen. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem in der Politik einfach. Also es klingt halt immer so gut, ja, wir machen jetzt Vorratsdatenspeicherung, das löst alle unsere Probleme. Aber ohne den technischen Hintergrund dahinter ist es auch schwierig zu verstehen, dass das vielleicht nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, nach der es klingt. Also ich unterstelle da jetzt niemanden böse Absichten, wenn sowas gefordert wird, weil so auf den ersten Blick klingt das auch einfach gut.
Ja, man will was dagegen tun, man möchte was unternehmen als Politiker, als jemand, der sich einsetzt für solche gesellschaftlichen Fragen.
Die Intention ist ja durchaus teilweise gut, aber halt weitergedacht leiden halt dann tatsächlich wieder genau die Falschen rum. Also ich würde jetzt mal sagen, als 0815 Bürger in unserer Bundesrepublik ist es total egal, ob es so eine Vorratsdatenspeicherung gibt oder nicht. Aber gerade eben die sowieso nicht in dieses Mainstream-Schema reinpassen, haben dadurch vielleicht größere Probleme. Also einfach, weil sie noch mehr falsch verdächtigt werden, wie sowieso schon.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so normal ist für 0815-Bürger. Ich weiß, ich könnte mir, es ist jetzt ein bisschen Spekulation, da habe ich nicht so die gesicherten Daten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Arbeit für die der Polizei, der entsprechenden Behörden besser funktioniert, wenn man denen andere Werkzeuge an die Hand gibt. Zum Beispiel mehr Personal, um tatsächlich verdächtige Personen besser betrachten, sich besser um die kümmern zu können.
Du meinst jetzt, dass tatsächlich dann sinnvollere Ergebnisse bei rauskommen?
Genau.
Ich hatte gerade ein bisschen den Gedanken, also wenn es diese Vorratsdatenspeicherung gibt und die angewendet wird, dann wird halt dieser vorher schon existierende Bias, dass bestimmte Personengruppen unter Generalverdacht gestellt werden, vielleicht durch das noch verschlimmert. Also es hätte zwei negative Effekte an der Stelle tatsächlich. Wir haben keine sinnvolleren Ergebnisse und nutzen die limitierte Kraft, die wir haben, auch noch für falsche Richtungen. Mhm.
Also. Genau, und sagt mir mal, ja gut, vielleicht bräuchte man mehr Personal oder irgendwas, um irgendwie besser mit den aktuellen Möglichkeiten auch umgehen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas besser funktioniert. Also man hat dann immer wieder Beispiele, ich glaube, bei Teil von den Anschlägen in Frankreich war auch wieder das Problem, dass ich glaube, fast alle von diesen Attentätern schon irgendwie auffällig geworden waren. Und die haben ja Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung und alles, und das gebracht hat es halt nichts, weil nicht genug Leute da waren, sich um die zu kümmern. Oder ich weiß nicht, aber...
Also die Gründe, warum das nicht verhindert werden konnte, ist, mag ich jetzt keine Annahmen zutreffen, aber es zeigt halt so einen Trend, selbst wenn die Daten vorhanden sind aus Vorratsdatenspeicherung und Co., dass sich meistens nichts am Outcome verhindern lässt. Und das ist eigentlich schon so ein Trend, der sich ein bisschen abzeichnen lässt. So ein bisschen anderes Beispiel, was ich gerade noch im Kopf hatte und leider wieder vergessen habe. Mist.
Ja. Ja, jetzt haben wir die Daten. Nee, also wir haben jetzt Vorratsdatenspeicherung oder auch nicht. Nehmen wir an, wir wollen jetzt irgendwie trotzdem die Nachrichteninhalte wissen. Ja? Also wir wollen jetzt keine Backdoors. Das heißt, wir wollen nicht die Dienste an sich unsicherer machen, weil das politisch einfach nicht durchzubringen ist oder weil es objektiv Gründe dafür gibt, das nicht zu tun. Dann ist jetzt der aktuelle Ansatz eine neue Version des Staatstrojaners. Also wir hatten vor einigen Jahren den sogenannten Bundestrojaner. Da wurde dem Chaos Computer Club eine Festplatte zugespielt von einem Anwalt, dessen Klient da irgendwie überführt wurde. Und da war irgendwie ganz unklar, wie die Ermittlungsbehörden an diese Informationen gekommen sind. Und dann kam die Idee auf, ja, möglicherweise war da eine Trojaner-Software, eine Späh-Software auf dem Rechner installiert worden. Hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich der Fall war. Damals wurde eben von, ich weiß gar nicht, wer das war, Zoll oder Bundespolizei, irgendwie sowas.
Oder was waren von Bayerischen. Gleichzeitig mehrere Institutionen.
Die ja, also mehrere Polizeibehörden in Deutschland, verschiedene, hatten diesen Trojaner im Einsatz. Gab es eine Firma, die diesen geschrieben hatte, der war auch noch dazu nicht so toll geschrieben. Und da kam dann eine große Diskussion auf. Also die Idee ist erstmal, wenn man sie zum ersten Mal hört, auch wieder nicht ganz so schlecht, wie so vieles, über das wir reden. Die Idee ist, wir haben ja auch jetzt schon Telekommunikationsüberwachung. Also wir können irgendwie Polizeibehörden haben mit entsprechenden richterlichen Beschlüssen so die Möglichkeit, Personen zu überwachen, deren Telefonate abzuhören, wie auch immer. Und da jetzt die Großteil der Kommunikation übers Internet funktioniert, sollte das eben auch für diese Kommunikation möglich sein. Und dafür haben sie den schönen Begriff Quellentelekommunikationsüberwachung, also wird an der Quelle überwacht, nicht so wie bei der Telefonleitung, kann man vielleicht sich irgendwo dazwischen schalten oder leichter irgendwo dazwischen schalten, wieder keine Verschlüsselung oder sowas dahinter haben. Bei fast allen Kommunikationsdiensten im Internet haben wir eben so eine Verschlüsselung und deshalb müssen wir direkt an der Quelle anfangen, bevor die Daten überhaupt verschlüsselt werden. Ich glaube, das typische Beispiel war das Skype, die Skype verwenden. Bevor das in reingeht, wird die Sprache, die praktisch durchs Mikro aufgenommen wird, bevor die in Skype verschlüsselt wird, wird die abgegriffen. Und umgekehrt, das, was auch in Lautsprechern kommt, wird abgegriffen, damit man hier an der Quelle die Kommunikation mit überwachen kann. Wie gesagt, eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt hat man da ganz, ganz große Probleme wieder. Und zwar macht das wieder das ganze System unsicherer. Also die, was da passiert ist ja, es wird Schadsoftware, es wird eine ungewollte Software auf diesem System installiert, die Code ausführt, die auch noch ziemlich hohe Rechte braucht, um das alles machen zu können. Und die bringt in der Praxis ganz, ganz große Schwierigkeiten. Also selbst wenn man das so machen könnte, dass das irgendwie alles sicher wäre und den Leuten nicht schaden würde, die Polizei könnte das gar nicht mehr als Beweise verwenden. Weil es ist eine Software, die kann auch Funktionalität nachladen und sie verändert das System. Also du veränderst das System, das du überwachst und hast damit das so beeinflusst, dass du das auch nicht mehr als Beweis verwenden kannst. Das ist wie wenn Polizei jetzt irgendwie an den Tatort gehen würde und da Sachen umstellt oder weitere Waffen oder sowas dazulegt, das ist auch was. Da verändern sie auch den Tatort praktisch und so ist es eigentlich vergleichbar.
Also der Vergleich ist fast richtig, finde ich, weil die Software ermöglicht es ja nur, es zu machen. Also ich finde, es verwandelt halt so diesen Computer dann ein bisschen in einen Tatort. Weil an einem Tatort ist, wenn man es streng genommen sieht, ist die Polizei die einzige Institution, die mal da ist. Und wenn das jetzt nur eine Person von der Polizei wäre, die da ist, dann könnte die was ändern und es würde nicht auffallen. Und da so eine, ich glaube, Online-Durchsuchung war da auch so dieser
Begriff, der da genannt wurde. Vielleicht können wir den kurz noch einführen. Also da gibt es nicht nur die Quellentelekommunikationsüberwachung, sondern auch noch die Online-Durchsuchung. Also Polizei darf Hausdurchsuchungen anstellen. Warum sollen sie dann nicht auch remote online Rechner durchsuchen dürfen? Weil das würde es irgendwie einfacher machen, effizienter, die Leute hätten keine Zeit, Beweise verschwinden zu lassen, lauter solche Sachen. Das heißt, wir loggen uns, wir nutzen Schwachstellen zu diesem Rechnersystem aus, dringen darin ein, extrahieren Daten und haben dann die Beweise. Und da ist nämlich dieses Problem noch viel größer, als das sofort vorhanden.
Weil halt einfach, ich könnte bei der Online-Durchsuchung, die wird dann wahrscheinlich meistens nur von einer Person durchgeführt, und die wird ja dann auch, also wie wird sichergestellt, dass die eine Person tatsächlich voreingenommen diese Durchsuchung durchführt und nicht vielleicht selbst Beweise plantet, was nachher nicht mehr nachweisbar ist?
Also und wie wird sichergestellt, dass die Software an sich so arbeitet, wie sie soll? Also wie kannst du beweisen, dass diese Software genau das tut, was sie soll? Oder dass nicht jemand anderes, wenn diese Software drin ist, da auf diesen Zug mit aufspringt und dann irgendwas damit anstellt.
Das war ja ein Problem mit der Software, die damals vom CCC untersucht wurde, dass dieser Trojaner selbst massive Sicherheitslücken hatte und ich glaube selbst eine komplett ungesicherte Verbindung genutzt hat und sobald man die Software kannte, halt tatsächlich selbstständig da alles hätte mitmachen können, weil die Software auch unter anderem die nicht legale Funktion hatte, willkürliche Software nachzuladen und auszuführen. Also ich finde, eines der größeren Probleme ist tatsächlich auch, dass solche Software meistens nicht von der Polizei entwickelt werden, sondern von Drittanbietern.
Immer.
Ja, eigentlich. Stimmt. Und also zum einen dafür Steuergelder verwendet werden, welche nicht, also meiner Meinung nach nicht im Interesse des Volks verwendet werden an der Stelle. Und zum anderen, man halt auch nicht weiß, was diese Firma, die da dann dahinter steckt, für Interessen tatsächlich hat. Also in dem Fall war die Firma, die da dahinter stand, die Digitas GmbH. Und die hat halt diesen Trojaner entwickelt mit mehr Fähigkeiten wie ursprünglich gedacht und der Code war halt jetzt auch nicht so qualitativ hochwertig, weil die haben halt ihr Budget bekommen. Das war jetzt nicht das höchste und haben halt dann dementsprechend eine Software produziert, die Anforderungen erfüllt, aber halt auch jetzt selber nicht die beste Software war und deswegen selbst wieder anfällig war. Und das sind halt Probleme, die durch solche, das führt halt mehr Probleme ein, als dass es Lösungen liefert.
Genau, und das war eben nicht nur damals so. Also es gibt mittlerweile Weiterentwicklungen, Neuentwicklungen, die auch jetzt irgendwie vom, ich glaube, vom BSI geprüft sein sollen. Okay. Das ist auch, also die Rolle vom BSI ist auch eine ganz interessante in Deutschland. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und ist eigentlich von sich aus dazu da, die Sicherheit der deutschen Bürger in der Informationstechnik zu erhöhen.
Ja.
Gleichzeitig arbeiten sie aber an so Sachen wie dem Staatstrojaner, der die Sicherheit für die Bürger eigentlich verringert.
Ja, man könnte ja so argumentieren, dass sie deswegen diese Trojaner zertifizieren, dass die Sicherheit nicht mehr verringert wird als unbedingt notwendig, aber dennoch ist das ziemlich vage, sage ich mal. Also generell ist diese... Also die Idee, Sicherheitslücken, die vorhanden sind, durch irgendwelche installierten Backdoors aufzuweiten, ist eigentlich nie eine gute Idee, weil sobald die bekannt werden, und das werden sie irgendwann immer, können die halt potenziell von allen genutzt werden. Wenn einer der Gedanken zum Beispiel ist, irgendwelche Industriespionage zu verhindern, deswegen wollen wir Informationssicherheit, aber gleichzeitig nutzen wir irgendwelche Backdoors. Und nachher werden die Backdoor programmieren, auch irgendwie überwacht und dann kriegt es doch jemand anderes raus. Das funktioniert halt irgendwo nicht.
Ja, ich lese da gerade eine Stellungnahme vom CCC zu dem neuen Bundestrojaner, Staatstrojaner, beziehungsweise der Quellen-TKÜ. Und auch ein ganz interessanter Ansatz hier, also Lauschangriffe, also hier Überwachung mit Wanzen oder so, ist ja auch einigermaßen eingeschränkt. Also muss irgendwie schauen, was ist irgendwie extrem persönlich oder sehr in der Intimsphäre von Personen, ist dann schon, ist geht zwar teilweise, aber nur in Ausnahmefällen und mit großen Auflagen. Und so eine Quellentelekommunikationsüberwachung, da kann man schwer diese Unterscheidung machen. Da bist du drauf und so ein System, das kannst du für alles Mögliche verwenden. Also viele Leute benutzen ihr Handy sowohl beruflich als auch privat. Und da ist diese Bandbreite von irgendwie ganz offiziellen Sachen zu sehr, sehr privaten Sachen ganz, ganz groß. Diese Unterscheidung kannst du auch gar nicht mehr richtig machen.
Was auch bei dem Stichwort Online-Durchsuchung mir gerade noch einfällt. Also einer der größten Unterschiede zwischen diesen Online-Untersuchungen und der Quellentelekommunikationsüberwachung ist ja einfach, dass wenn irgendwie ich überwacht werde oder wenn mein Haus durchsucht wird, bekomme ich das mit, weil das sind Leute in meinem Haus. Aber die andere Sache ist, ich bekomme es nicht mal mit. Also das ist ja durchaus der Gedanke dahinter, aber macht halt was das deutsche Recht, was dennoch gilt, angeht, der einige Schwierigkeiten einfach auch.
Ja, also in der Stellungnahme hier stand ja auch gerade noch sowas Ähnliches.
Okay.
Sie vergleichen das auch mit Wohnungsüberwachung. Und die sagen ja, bei der Wohnungsüberwachung würde niemand auf die Idee kommen, die Haustür durch eine Attrappe zu ersetzen oder gar die Wohnung dabei auszurauben, also niemand von den Ermittlungsbehörden. Das ist aber eigentlich das, was bei dieser Online-Durchsuchung passiert. Mhm. Der Zugriffsschutz wird ausgehebelt von diesem Rechner, dass jemand von außen darauf zugreifen kann, unerlaubterweise, wird ausgehebelt und es werden Daten mitgenommen oder sogar dort platziert, was noch schwieriger ist, weil es einfach die ganze Integrität dieses Systems in Frage stellt.
Ja. Es ist natürlich auch interessant, wenn sowas tatsächlich mal verwendet wird und dann es zur Rechtsprechung kommt, inwiefern das dann überhaupt noch als Beweismittel vorhanden sein kann. Also ich weiß nicht, ob es da schon Präzedenzfälle für gibt oder so generell ein bisschen weiter gedacht. Also wenn jetzt nicht ein Staatstrojaner angewendet wurde, aber angenommen, ich habe einfach nur so irgendeinen Trojaner auf dem Rechner. Das kommt häufig vor.
Ja.
Inwiefern sind dann Sachen, die auf dem Rechner noch gefunden werden,
überhaupt noch aussagekräftig?
Genau.
Ja.
Also ich meine, das könnte jetzt natürlich zu einer Strategie werden, dass man sich absichtlich irgendwelche Trojaner installiert, um dann sagen zu können, ja, kommt nicht von mir. So sollte es natürlich auch nicht sein, aber es stellt natürlich schon irgendwie so ein bisschen Fragen auf. Also es zeigt so einen generellen Trend ein, dass so die Gesetze auch heute noch nicht ganz mit der Digitalisierung ein bisschen klarkommen und immer noch ein bisschen hinterherhinken und auch so Metaphern und halt so Vergleiche, wie man sie mit bisherigen Sachen, also so Hausdurchsuchung, Online-Durchsuchung, das funktioniert halt nicht, weil es ist doch eine ganz andere Materie. Mir ist jetzt auch wieder das Beispiel von vorhin eingefallen, was ich noch bringen wollte. Es geht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber finde ich, passt trotzdem in den Kontext rein. Also wenn man sich gerade mal, es gab ja auch neulich ein bisschen diesen Aufschrei bei den Olympischen Spielen mit Online-Zensur wieder.
Mhm. Also vielleicht als Hintergrund, die Ausrichter der Olympischen Spiele haben praktisch Leuten verboten, bestimmte Hashtags auf Twitter zu verwenden oder in irgendeiner Art und Weise Video- oder Audiomaterial der Olympischen Spiele zu teilen.
Und das ist eigentlich, also es ist so allein gesehen, es ist so, kann man mal so stehen lassen, aber es gab zeitgleich noch ein paar, sag ich mal, Hassmobs, die gezielte Harassment-Bewegungen gegen Einzelpersonen durchgeführt haben. Und gerade Twitter jetzt nicht so arg dahinter ist, was so Harassment Anschuldigungen nachgehen angeht. Und das ist ziemlich interessant. Also es gibt mittlerweile recht häufig so Fälle, wo man einfach so sieht, wie Leute beschuldigt, Morddrohungen und sonstiges ausgesprochen kriegen auf Twitter, also wo tatsächlich eine Person dahinter steht, die auch leicht nachvollziehbar wäre. Und weder Twitter noch die Polizei noch irgendjemand sonstiges sich angesprochen fühlt. Und ein konkretes Beispiel, also ich habe es noch im Kopf, aber mir fällt nicht mehr ein, woher es genau kommt. Ich glaube, das war auch was Amerikanisches, wo es diverse Morddrohungen im Vorhinein gab. Also es war irgendwie ein Fall, wo ein Opfer gestalkt wurde und auch Morddrohungen ausgesprochen worden sind. Weder die sozialen Netzwerke, auf denen das war, noch die Polizeibehörden sich angesprochen gefühlt haben, bis es dann zu einem tatsächlichen Mord kam. Und im Nachhinein von den Medien gefragt wurde, ja, wie sollte man sich denn in so einer Situation verhalten? Und dann die Aussage der Polizei kam, man solle sich doch an die Polizei wenden. Also das zeigt so ein bisschen, selbst wenn die Daten vorhanden sind, was bei sozialen Netzwerken kein Wunder ist, weil die ja wirklich, das ist ja der Gedanke von einem sozialen Netzwerk, die haben Daten ohne Ende und werten die auch aus und die sind vorhanden und die geben die in solchen Zwecken auch aus. Also vor allem wenn ich als Opfer hingehe, kann ich sowieso meine Daten ja von Twitter oder Facebook mir geben lassen. Dazu sind sie zumindest nach unserem Recht verpflichtet und ich gehe damit zur Polizei, das kam auch schon häufiger vor, dann wird einfach nichts gemacht. Das heißt, in konkreten Fällen, wo die Daten auch ohne Überwachung vorliegen, ist es einfach egal. Das heißt, deswegen passt es so ein bisschen in die Diskussion auch mit rein und zeigt so ein bisschen, dass das, glaubt, nicht mal das Interesse irgendwie besteht, die Daten dafür zu verwenden.
Ja. Innenminister Thomas de Maizière ist sehr fleißig in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Also die Nachrichten häufen sich da einfach. Also du hast da gerade so einen Artikel offen, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. Vielleicht nehmen wir den zuerst und dann gehen wir hier auf meinen Artikel weiter ein. Also dein Artikel, den du hier offen hast, ist auch von netzpolitik.org. Und zwar hat sich de Maizière mit Vertretern von Facebook getroffen und da geht es jetzt darum, um Inhalte, die, die nicht beliebt sind, die nicht im Netz auftauchen sollen, also so ein bisschen zensurmäßig. Mhm. Worum es ihnen da geht, ist zum einen so IS-Propaganda, also Propaganda des Islamischen Staats. Und ich glaube auch so Online-Hetze, oder? Ist da irgendwie ein...
Also ich glaube, die Online-Hetze ist da eben nicht mit drin.
Ist nicht genannt. Okay, deswegen, da geht es also wieder um Terrorismus. Also
ich muss zugeben, ich habe den Artikel allerdings nicht gelesen.
Ja, also ich hab ihn mal gelesen, aber ist schon eine Weile her. Oder zumindest davon gehört. Also auf jeden Fall ging es um Terrorismus-Propaganda. Und da ist die Idee eben, diese zu erkennen und zu filtern, und zwar bevor sie überhaupt veröffentlicht wird. Also praktisch im Moment des Uploads auf solche sozialen Netzwerke soll das direkt gefiltert werden und gar nicht erst zum Upload führen.
Und auch hier steht: offene Aufrufe zu Hass, das Zeigen von Bildern, ja, die dazu anstacheln sollen, terroristische Anschläge zu begehen. Die müssen aus dem Netz. Das war das Zitat.
So, wie wollen sie das machen? Genau, sie wollen halt praktisch Signaturen von solchen Posts haben. Also wenn das jetzt irgendwie ein Text ist, dann die markantesten Wörter vielleicht daraus als Signatur verwenden. Wenn es ein Bild ist, dann man kann ja digitale Bildsignaturen machen. Also wie ähnlich sind sich Bilder, wie sehr, das was Google einfach in seiner Bildersuche wahnsinnig gern und auch gut macht. Ähnlich bei Videos. Und die sollen eben blockiert werden, bevor sie überhaupt das Licht des Internets, der Welt erblicken. Auch wieder eine schöne Idee, eigentlich. Also wir nehmen das.
Ich meine, gerade unter dem Beispiel, was wir gerade eben hatten, finde ich das schon recht lächerlich, das zu fordern. Weil zum einen fordern wir wollen mehr Daten, dass man solchen Sachen nachgehen kann und hier überwachen kann. Und jetzt wollen wir, dass solche Dinge überhaupt erst erstellt werden.
Ja gut, die Polizei kann es ja vielleicht trotzdem kriegen.
Ja, aber ich meine, kriegen könnten sie ja jetzt schon, aber tun sie ja nicht. Also kriegen sie vielleicht, aber die machen ja nichts.
Das, okay, ja.
Also ich meine, ich finde halt das sehr interessant, diese Priorisierung. Also wenn konkrete Morddrohungen vorliegen, wird nichts gemacht. Aber wenn hier auf dem falschen Like-Knopf gedrückt werden, dann... Also hier in dem Beitrag werden auch, habe ich gerade irgendwo gelesen, wurde auch genannt, wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus mit Bildern von Strand in Nizza, wo Polizisten eine verhüllte Muslima dazu drängen, sich zu entkleiden. Also es ist in einem größeren politischen Kontext betrachtet, ist das Ganze jetzt schon eine merkwürdige Forderung eigentlich, weil... Klar, man kann es dazu nutzen, um solche Propaganda für die IS rauszufiltern, aber gleichzeitig ist natürlich auch das Problem, dass das ja auch wieder ein bisschen das ganze politische Geschehen in eine Richtung zensieren könnte. Also, weil gerade diese Bilder, das zeigt zum einen auf eben, was da in Frankreich für bescheuerte Gesetze verabschiedet werden, und zum anderen könnte man das aber auch als Propaganda sehen. Das ist halt ein bisschen schwierig.
Also das Gesetz, auf das du ansprichst, ist, dass jetzt in Frankreich beschlossen wurde, Burkinis zu tragen sei eine Provokation und nicht erwünscht. Mhm. Und Burkinis, das sind halt diese Badebekleidung, die einen Großteil des Körpers verdeckt.
Also quasi dasselbe wie ein Neoprenanzug, aber die sind legal.
Ja, und kannst auch also gab dann wohl auch Leute, die in voller Motorradmontur inklusive Helm am Strand lagen, das ist auch okay. Aber sobald es irgendwie religiös angehaucht ist, also christlich und so, ist auch okay, aber sobald es irgendwas mit Islam, Muslimen oder sonst was zu tun hat, dann ist das schlecht und gibt Geldstrafen und die Frauen werden gezwungen, sich am Strand auszuziehen. Da gab es Bilder von, und da gab es dann, der Fotograf davon hat dann ziemliche Probleme bekommen. Jetzt nicht aufgrund dieses Upload-Filters, aber da gab es dann eben auch, aber das ist eben so ein Beispiel, das da bei rauskommen kann.
Ja,
also können dann eben unbeliebte Inhalte einfach blockiert werden
von
Leuten, die halt die Macht haben, diese zu blockieren.
Deswegen sind solche Sachen, also mögen auf erster Linie auch wieder gut klingen, aber mal weitergedacht, das ist auch nicht so das Wahre.
Können wir bei Netzpolitik mal kurz diese Gründe, die da gehen, oder diese Probleme mal kurz durchgehen? Das ist eine recht kurze Liste. Also der erste Beispiel ist, dass zu viel gelöscht wird. Das ist natürlich die Frage. Die Upload-Filter, die müssen irgendwie lernen, was sie löschen sollen, und es gibt immer mal Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Das, was übersehen wird, was eigentlich relevant wäre, und dass etwas als blockiert wird, was gar nicht blockiert werden sollte. Gibt's einfach. Software macht so Fehler, genauso wie Menschen Fehler machen, und bei solcher lernenden Software, wie sie da zum Einsatz kommen wird, muss das der Fall. sein. Ja, es wird keine Transparenz geben, was gelöscht wird. Das ist auch irgendwie das große Problem gewesen bei Netzfiltern oder Netzsperren. Mhm. Generell diese ganze Filtersachen, so, ja. Was ist denn jetzt auf diesen Filterlisten? Wer bestimmt das? Wer darf das bestimmen? Sind diese Listen geheim? Was kann ich überhaupt irgendwas tun, wenn ich aus Versehen auf dieser Liste lande und solche Sachen? Also da gibt es mehr als genug Beispiele, wo das einfach schief geht. Ja, der nächste Punkt, wer füttert eigentlich die Datenbanken, eigentlich gerade schon gesagt. Also wer entscheidet, was verboten ist? Weil das sind ja alles Sachen, ich weiß nicht, ob da dann ein Gericht dahinter steht, dass das beschließen wird. Ich vermute nicht. Ich vermute, das wird irgendjemand da draufsetzen.
Was hier jetzt nicht dabei steht, aber wenn man mal überlegt, Facebook, gerade als Beispiel Facebook gibt es international, darf dann jeder solche Filter beantragen? Und wenn ja, gilt es dann, also werden die dann nur in diesem Land ausgeblendet oder werden die generell gelöscht? Weil da gibt es ja auch komplett
entgegengehende Interessen. Wenn das Upload-Filter sind, dann darf's ja gar nicht reinkommen
in dieses Netzwerk. Also vielleicht ist das ja doch eine gute Idee, weil am Ende wird einfach gar nichts mehr reingestellt.
Achso, wenn dann jeder das beantragt, dann steht einfach nichts mehr auf Facebook. Ja. Sehr gut. Wir sind dafür. und dann, wenn so eine Infrastruktur erstmal am Laufen ist, dann kann man die natürlich für andere Sachen auch noch verwenden. Also im Moment heißt es dann wahrscheinlich, ja, es wird niemals für irgendwas anderes eingesetzt. Es zeigt sich immer sehr schnell, dass es immer doch für andere Sachen eingesetzt wird. Das typische Beispiel waren die Netzsperren. Hat irgendwie angefangen, so, ja, wir müssen gegen Kinderpornografie vorgehen. Und kaum war diese Diskussion etabliert, kamen dann andere Leute, so, ja, hier, aber Urheberrechtsverstöße und Betrug in Spielgeschäften und illegales Glücksspiel muss auch noch gefiltert werden. Das häuft sich dann. So, wir haben keine rechtsstaatliche Kontrolle. Gleiche Punkt. Wer kontrolliert das? Wer darf entscheiden?
Ja, und der sechste Punkt.
Und das, was du schon gesagt hast.
Verhindert im Zweifelsfall irgendwelche Ermittlungen, weil ja die Daten nicht da sind.
Ja. Wobei das zu lösen wäre, also das da muss man schon sagen.
Wobei es auch spannend ist, weil wenn es nicht zum Upload kommt, wie sieht dann die rechtliche Lage aus? Weil das wurde wurde es dann überhaupt gesagt?
Das ist uploade ich das, um zu testen, ob das auf dem Upload-Filter landen würde? Und
ja. Also es macht schon einfach wieder wesentlich mehr Probleme, als dass es löst.
Ja. Ähnlich wie die Gesichtserkennung.
Ja.
Also wir haben schon gesagt, de Maizière ist fleißig. Und hat hier vom 23. August kam die Nachricht, Innenminister de Maizière will Gesichter an Bahnhöfen automatisch scannen lassen. Dabei ist völlig unklar, was so ein System brächte. Also das ist einfach genau das Problem. Ich suche mal kurz, ob ich... Genau, hier ist nämlich das Zitat von de Maizière, dass das gut illustriert. Er hat nämlich wohl gesagt, der Bild am Sonntag... Okay, wieder Qualitätsjournalismus hier. Naja, egal. Das Zitat ist folgendes. Er hat gesagt, es gibt für Privatpersonen die Möglichkeit, jemanden zu fotografieren und mit einer Gesichtserkennungssoftware im Internet herauszufinden, ob es sich um einen Prominenten oder einen Politiker handelt, den man gerade gesehen hat. Ich möchte eine solche Gesichtserkennungssoftware an den Videokameras an Flughäfen und Bahnhöfen einsetzen. Ich kann das Zitat leicht anders, aber vielleicht war es auch so. Also, worauf er anspielt, dürfte wahrscheinlich sowas wie Facebook sein. Also Facebook hat irgendwie Gesichtserkennung. Du kannst da irgendwie ein Bild reinstellen und dann sagt Facebook, ja, höchstwahrscheinlich handelt es sich um diese Person. Und ja, was bedeutet das, wenn er sowas an Bahnhöfen und Flughäfen haben möchte? Das ist eine verdammt gute Frage. Also die Frage, was möchte man damit? Damit was bringt, was willst du haben? Also es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen, eine relativ einfache Möglichkeit, du wirst Leute erkennen, die du suchst. Jemand, der akut verdächtigt wird, einen terroristischen Anschlag zu planen oder eine Straftat auszuführen und warten darauf, dass er an diesem Ort auftaucht, um darauf reagieren zu können. Das wäre jetzt so ein Beispiel, das mir einfällt.
Das ist, Naja, ist die Frage, ist es dann nicht sogar schon zu spät an der Stelle?
Ja, ist die Frage, aber sowas wäre eine Idee. Hm. Was müsste ich dafür machen? Ich müsste diesen Ort mit Kameras ausstatten und dafür sorgen, dass alle Gesichter, die von diesen Kameras erkannt werden, verglichen werden mit einer Datenbank von gesuchten Personen und mich dann entsprechend benachrichtigen.
Genau. Dazu kommt, dass solche Software trotzdem recht anfällig für False Positives sind, also einfach falsche Gesichter zu erkennen, was dann für die Person, die dann mal kurz fälschlich erkannt wurde, sehr unangenehm enden kann. Also gerade wenn ich dran denke, was es für eine Rechtslage in der Situation in Amerika beispielsweise gibt, ich weiß, das ist jetzt ein deutsches Szenario, aber kann das unangenehme Folgen haben. Und wenn man das weiß, kann man sich auch recht leicht einfach dagegen schützen.
Ja. Ein anderer Anwendungsfall. Wir wollen Leute praktisch mit diesem System überwachen. Also wir wollen feststellen, wie bewegen sie sich durch den öffentlichen Raum oder durch Raum, der über Video überwacht ist. Und dafür erkennen wir einmal so eine Person am Gesicht und sorgen dann dafür, dass sie weiter getrackt wird. Generell hat das System ganz große Probleme. Also zum einen die Skalierbarkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig schwierig wird, ein System hinzustellen, das so viele Gesichter.
Ich vermute, dass es tatsächlich möglich wäre.
Vermutlich wäre es möglich.
Also ich muss da gerade an einen Film denken. Es gab vor, ich glaube 2004, 2006, so die Regel, darum gab es den Film Eagle Eye, der so ein bisschen in die Richtung geht. Da gibt es so eine künstliche Intelligenz, also es geht schon ein bisschen weiter, die halt auch den kompletten öffentlichen Raum überwacht und dementsprechend Entscheidungen trifft und dann Polizei an die und die Orte schickt, um die und die Personen festzunehmen und ähnliches. Und die bekommt halt dann irgendwann so ein bisschen Eigenleben, das ist dann ein bisschen Sci-Fi-mäßig, aber wenn man dran denkt, dass die Software auch wieder von irgendeiner Person geschaffen wird, ist das auch wieder ein bisschen einfach schwierig.
Ja, und dann ist auch wieder die Frage, was macht man mit diesen Ergebnissen von dieser Software? Man braucht dann das Personal, um darauf zu reagieren. Kann man überhaupt, alle Leute müssen erkannt und abgeglichen werden. Was passiert mit den Daten? Werden die gleich gelöscht? Behält man die, um das Ganze effizienter zu machen? Trackst du die Bewegungsprofile oder nicht? Und vor allem, wie reagierst du da drauf? Ja. Wenn du irgendwas, was willst du überhaupt erkennen damit?
Also so eigentlich der generelle Trend ist, es werden wieder versucht, überall immer mehr Daten zu generieren, aber was eigentlich mit dem passiert, ist noch überall so ein bisschen unklar.
Ich glaube, der Herr hat da die falschen Bücher gelesen, wie in letzter Zeit. Also das poppt ja gerade wirklich eins nach dem anderen raus. Ja. Eine Idee nach der anderen, die halt zum einen uns so Privatsphärenprobleme bringt, aber nicht nur das, sie bringt auch noch nicht mal den versprochenen Nutzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das größere Problem. Ja. Unsere Zeit geht so langsam dem Ende entgegen.
Genau. Ich habe vorhin ja noch angesprochen, die Signal-Alternative, in Anführungszeichen, die diese Identitätsverifikation mit eingebaut hat. Mhm. Das ist die App Viber. Die gibt es auch schon recht lang. Seit 2010 gibt es die, und hat auch erst seit kürzerem, seit auch April 2016, also April 2016 war irgendwie so der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmonat. Seitdem haben die auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo sind meine Notizen? Benutzen auch das Signal-Protokoll, also das Axolotl-Protokoll, wie es früher hieß, mit einer eigenen Implementierung. WhatsApp hingegen benutzt die Signal-Implementierung, wenn ich mich recht entsinne. Von dem, wie ich es gelesen habe, werden Gruppennachrichten allerdings ein bisschen anders gehandhabt. Das klingt nicht ganz so durchdacht, wie das Signal macht. Also es scheint, als würden zum Beispiel Schlüssel nicht erneuert werden, wenn jemand eine Gruppe verlässt, was Probleme liefern könnte. Viber hat das interessante Feature, dass man ein zweites Gerät hinzufügen kann. Also ich kann zum Beispiel mein Tablet sagen, dass das auch alle Nachrichten empfangen soll, die mein Smartphone bekommt, also ein bisschen ähnlich wie diese WhatsApp oder Signal Desktop Geschichte, nur eben mit einem zweiten Gerät, also als zweites Gerät geht da an der Stelle auch ein Desktop Client und hat eben dieses Feature, dass wenn ich diesen QR-Code scanne von jemandem, mit dem ich viel kommuniziere, dann bekommt der anschließend so ein grünes Schloss angezeigt und ich erkenne halt, dass ich diese Person bereits verifiziert habe. Jetzt die Frage, ob man statt Signal Viber nutzen soll, antworte ich einfach mal drauf. Also ursprünglich wurde es entwickelt von jemandem, der zum israelischen Armee gehörte und dann so eine Firma gegründet hat mit der Software. Und jetzt aufgekauft wurde es von der japanischen Firma Rakuten.
Bevor oder nachdem die Verschlüsselung eingeführt wurde?
Bevor. Im okay. Februar wurde es, also Februar 2014,
genau. Die neue
Firma hat
dann genau. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt.
Aber was die dann letztendlich zum Beispiel wieder mit Metadaten machen, das habe ich jetzt nicht nachgelesen.
Ja, also wir arbeiten immer noch an einem Artikel, der Messenger so ein bisschen vergleicht. Mhm. Es ist, wir sind da, und der Artikel ist ein bisschen eingeschränkt, insbesondere auf eine sehr kleine Auswahl an Messengern. Wir haben uns an den recht verbreiteten orientiert und zeigen eigentlich mehr oder weniger, dass alle Probleme haben. So eine richtige Empfehlung daraus kann man nur mit Einschränkungen bei allen diesen treffen. Ja. Das habt ihr vielleicht so ein bisschen schon rausgehört, wenn ihr uns so über die letzte Zeit zugehört habt. Möglicherweise gibt es eine gute Lösung, die irgendwie alles vereint. Also rein technisch sind wir uns, glaube ich, einig, wäre es vermutlich möglich, unsere Anforderungen zu erfüllen. Mhm. Noch schafft es aber keiner.
Yep.
Also ganz schwierig sind die Metadaten. Aber wenn wir die mal ausklammern, also wenn wir sagen, Metadatenschutz reicht uns, dass möglichst wenig erhoben wird, und die Betreiber in einem Land sind, die privatsphärenfreundliche Gesetzgebung haben. Wenn wir das mal als ausreichend sehen für Metadatenschutz, selbst dann...
Da müsste man eigentlich nur Signal und Threema verheiraten.
Ja, die besten Punkte von jeweils nehmen. Ja. Und dann hätten wir eine ziemlich gute Lösung eigentlich. Haben wir im Moment nicht, also zumindest keine, die weit verbreitet wäre. Das ist halt noch das weitere Problem. Wie kriegst du die Leute dazu, das zu nutzen? Mhm.
Da bräuchte man so einen Schneeballeffekt. Ja. Jemand fängt mal an. Und ja. Also das habe ich selber schon mal in einem meiner Freundeskreise entdeckt, dass WhatsApp nicht mehr genutzt wird, sondern ist jetzt komplett zu Telegram umgezogen.
Telegram habe ich auch öfter gesehen. Ja. Aber
also die Gründe, warum gewechselt wurde, fand ich auch sehr spannend. Weil das
stimmt, wegen GIFs.
Waren nicht wegen der Verschlüsselung, sondern es war, weil Telegram so GIFs unterstützt und auch wegen den Telegram-Bots.
Also ja, die Bots, stimmt. Die haben ja. Also man kann da irgendwie Bots reinmachen, die da Informationen liefern oder irgendwas machen.
Oder ganze Spiele drauf implementieren, wo... Ich weiß auch nicht. Ja. Nicht mein Anwendungsfall, aber es gibt
wohl. Also nicht dafür. Aufgrund der Sicherheit.
Nee, leider nicht.
Und die ist auch bei Telegram tatsächlich sehr eingeschränkt. Mhm. Insbesondere ist sie optional.
Und vor allem Gruppennachrichten komplett unverschlüsselt, muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Ja, ich vermute, dass wir in nächster Zeit wahrscheinlich öfter über das Thema nochmal sprechen möchten.
Also nötig wäre es wahrscheinlich.
Ja, weil es gibt ständig, so alle paar Wochen gibt es ja wieder Neuigkeiten.
Ja, ich würde sagen, wir behalten das bei, weil ich finde das ein spannendes Thema. Das ist mir recht wichtig. Und ich finde es auch sehr interessant zu sehen, was sich da tut. Ich hoffe, dass die Leute auf Seiten der Messenger-Betreiber da nicht hinterherbleiben, sondern da gut Motivation zeigen, in die richtige Richtung zu gehen. Und wir werden auf jeden Fall im Blick behalten, was so die Gegenbewegungen an Überwachern und was auch so alles treibt. Unsere Zeit ist auf jeden Fall jetzt um. Wir verabschieden uns. Danke, Dominik, dass du mit im Studio warst.
Gerne.
Ich bin Matu und das war's mit Dev Radio für heute. Weiter geht's hier mit dem normalen Programm in FreeFM und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann, ciao.
Tschüss.